Sie hören einen Podcast der Sendung Bibliotheksdialog aus dem Stadtgespräch von Radio Frei Erfurt. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Wir sind heute wieder im Bibliotheksdialog in der Bibliothek des Augustinerklosters und ich begrüße Herrn Dr. Lutscheid. Guten Tag.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Ja, heute haben wir uns einen Mann vorgenommen, den viele Erfurter vielleicht zumindest vom Namen her kennen, Johann Matthäus Meyfarth, denn nach ihm ist eine Straße benannt.
Ja, an ihn erinnert im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, über die wir hier sprechen, in der Tat zum einen eine Straße und man findet am Pfarrhaus der Predigergemeinde, die also darauf hinweist, dass Johann Matthäus Meyfarth Pfarrer der Predigergemeinde gewesen ist in den 1630er Jahren und auch Senior des evangelischen Ministeriums, also der leitende Geistliche hier in der Stadt.
Er ist also Augenzeuge und erlebt den Dreißigjährigen Krieg hautnah mit. Er ist 1590 in Jena wohl geboren und wird dann, auf seine biografischen Daten gehen wir dann noch näher ein, wird dann hier in Erfurt aber geführt und er ist im Predigerkloster auch aktiv. Am Straßenschild steht natürlich heute dran, dass er sich intensiv gegen die Hexenverfolgung einsetzte. Dazu kommen wir vielleicht noch, ja. Herr Lutscheid. Was macht denn das Leben dieses Johann Matthäus Meyfarth aus?
Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Meyfarths Leben sich zu der guten Hälfte etwa in diesem großen Krieg, den wir später den Dreißigjährigen Krieg nennen, vollzogen hat. Meyfarths Leben spielt sich ab im Bereich der Kirche und der akademischen und schulischen Einrichtungen. Meyfarth hat nach dem Studium an Gymnasium in Coburg zunächst unterrichtet und ist dann zu Beginn der 1630er Jahre nach Erfurt berufen worden, als hier eine evangelisch-theologische Fakultät aufgebaut wurde unter der schwedischen Herrschaft. Und dort war er dann einer der ersten Professoren, sehr bald auch Dekan. Das hatte allerdings nicht lange Bestand. Nach 2 Jahren war damit schon wieder Schluss mit dieser lutherischen Theologie hier an der Universität. Zum Dritten ist es natürlich so, dass Meyfarth sein Leben lang geschrieben und publiziert hat, also ein großes schriftstellerisches Werk hinterlassen hat, das auch von hoher künstlerischer Qualität ist.
Welche der Schriften haben Sie hier in der Bibliothek davon?
Also wir haben im Original zum einen die Schrift gegen die Hexenprozesse. Wir haben eine Sammlung von Reden, eine Anthologie, die Meyfarth zusammengestellt hat. Und wir haben eine Schrift, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man innerhalb der protestantischen Kirchen Einigkeit herstellen könnte. Denn das ist ja auch ein Problem in dieser Zeit, dass es verschiedene Strömungen des Protestantismus gibt, die einander nicht grün sind. Und Meyfarth denkt darüber nach, was man machen könnte, damit wenigstens innerprotestantisch der Frieden Einkehr hält.
Sie haben jetzt gesagt, dass es auch künstlerisch wertvoll gestaltete Sachen sind. Was muss man sich da vorstellen? Hat er gemalt oder hat er besonders Schriftformen oder Verse entwickelt, auf die man heute noch zurückgreifen kann?
Also ich habe da diese Bemerkung bezogen auf die sprachliche Gestaltung, auch da, wo Predigten veröffentlicht worden sind oder insbesondere auch die Schrift gegen die Hexenprozesse, da kann man eine kunstvolle Prosa beobachten, eine rhythmisierte Prosa, wie sie in dieser Zeit noch nicht allzu oft geschrieben wird. Wir befinden uns ja da im Grunde genommen noch am Anfang der neueren deutschen Kunstdichtung, die wesentlich zurückgeht auf ein Büchlein, das Martin Opitz 1624 veröffentlicht hat, das Buch von der deutschen Poeterei, wo die Regeln für das Schreiben in deutscher Sprache zunächst mal im Vers natürlich, aber übertragbar auch auf die Prosa formuliert werden. Und Meyfarth ist einer der ersten sozusagen, der das perfekt umsetzen kann in seiner Sprachgestaltung. Und wir können vielleicht nachher mal ein kleines Stück lesen aus der Hexenschrift oder eines der Kirchenlieder, da wird man das hören, wie klangvoll und wie eingängig diese Sprache ist.
Sie sprachen davon, dass er ein umfangreiches Werk hinterlassen hat. Wie groß ist das etwa? Lässt sich das so fassen in Büchern, Schriften?
Also das habe ich jetzt nicht in Gänze vor Augen, aber das ist umfangreich, wenn Sie allein mal gucken. Wir haben hier auf dem Tisch drei Bände dieser Anthologie mit den Reden. Das sind sicher zusammen schon an die 2000 Seiten, würde ich sagen. Viele dieser Veröffentlichungen sind umfangreich und das ist einfach, ohne dass man jetzt Seitenzahlen nennen könnte, ist das schon ein gewaltiges Werk, was ja, muss man ja immer dazu denken, neben der beruflichen Tätigkeit entsteht. Meyfarth ist als Pfarrer ja zunächst mal mit den Dingen beschäftigt, die den Pfarrerberuf ausmachen. Predigten, also Gottesdienste, die im 17. Jahrhundert nicht nur sonntags stattfinden, sondern mindestens auch einmal in der Woche, wenn nicht öfter. Er hat die Kasuarien zu bedienen, Taufhandlungen, bei den Eheschließungen muss er zugegen sein. Vor allen Dingen die Begräbnisse beschäftigen ihn dann auch in der Erfurter Zeit, die 1630er Jahre sind Pestzeit und Meyfarth hat auch das hautnah miterleben müssen, auch in der eigenen Familie. Und er hat sehr viele Begräbnisse in dieser Zeit vornehmen müssen. Er ist, wie gesagt, auch akademischer Lehrer. Also all das nimmt einen Großteil des Tages in Anspruch. Und wenn man dann noch in dem Umfang schreibt, wie Meyfarth das tut, dann muss man schon von einer großen Lebensleistung sprechen.
Jetzt, wenn Sie von einer großen Lebensleistung sprechen, von einer großen Anzahl von Veröffentlichungen, dann lässt sich ja den Schluss zu, dass er in seiner Zeit auch über die Grenzen von Erfurt hinaus bekannt gewesen ist.
Also das lässt sich ganz sicher sagen. Meyfarths äußeres Leben sozusagen ist unspektakulär. Er ist nicht im Ausland gewesen, er hat den mitteldeutschen Raum auch nicht verlassen, aber die Kontakte zu Berufskollegen, zu anderen Schriftstellern und die Verbreitung seines Werkes über den eigentlichen Wirkungsraum hinaus, die ist natürlich gegeben in dieser Zeit. Man schreibt sich Briefe natürlich, die Buchhändler und die Verleger vertreiben diese Schriften über die Messen und so ist Meyfarth ganz sicher über die Grenzen Thüringens und Erfurts hinaus eine bekannte Persönlichkeit gewesen.
Seine Lebensstationen sind aber im Wesentlichen auf den Thüringer Raum beschränkt, also Jena, wo er geboren ist, dann Erfurt, Wittenberg, Coburg. Das ist so in etwa der die Ausdehnung dessen, wo er sich bewegt hat.
Also ein großer Reisender ist er nicht gewesen. Schon die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Jugend haben das nicht zugelassen, möglicherweise mal ins Ausland zu gehen.
Ja, auch der 30-jährige Krieg.
Der 30-jährige Krieg natürlich auch. Meyfarth fehlten zunächst, wie gesagt, die wirtschaftlichen Hintergründe und später war die berufliche Tätigkeit und die Versorgung der Familie einfach so anstrengend und zeitraubend, dass dafür keine Gelegenheit blieb. Deswegen in der Tat in Jena geboren. Der Vater war Pfarrer, also das ist schon ein bisschen vorgeprägt sozusagen, dieser Berufsweg. Der Vater war Pfarrer in Wallwinkel einige Jahre und in Haina, also im Herzogtum Gotha. Die Mutter war eine Tochter eines Jenaer Ratsherrn. Das ist so der familiäre Hintergrund. Der Bildungsweg dann ganz typisch, wenn man hier in Thüringen aufwächst. Der junge Johann Matthäus Meyfarth hat das Gymnasium in Gotha besucht, das in sehr gutem Ruf stand. Er hat dort einflussreiche Lehrer gehabt, Späthumanisten, die auch als Autoren hervorgetreten sind, Andreas Wilke und Johann Weitz. sind das gewesen. Und 1608 geht Meyfort dann in seinen Geburtsort Jena zum Studium. Und dort wird Wolfgang Haider, der eine Professur für Ethik und Politik hat, zum entscheidenden akademischen Lehrer, zu dem Meyfort auch nach Ende des Studiums Kontakt gehalten hat und der sein Denken maßgeblich mit beeinflusst hat.
Nach diesen ersten Informationen zu Johann Matthäus Meyfort hören wir aus Actus Tragicus Kantaten und Motetten auf dem Weg zu Johann Sebastian Bach die Sonatine aus dem Bach-Werke-Verzeichnis 106, gespielt vom Barockensemble L'Arco.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Der Erfurter Theologe, Pädagoge und Rhetoriker Johann Matthäus Meyfort hat im 17. Jahrhundert aktiv gegen die Hexenverfolgung gekämpft. Seine Motive dafür und seine Anklage gegen die herrschenden Fürsten wollen wir im nächsten Beitrag genauer untersuchen.
Sie haben vorhin kurz erwähnt, die familiäre Situation. Er hat also auch in seiner Zeit den Tod von 4 Kindern verkraften müssen.
Ja, das ist in der Erfurter Zeit unter den Verhältnissen der Pest hier in der Stadt. Das sind natürlich schwere Schicksalsschläge, die er dazu erleiden hatte. Und es ist sozusagen nicht nur die seelische Belastung, die natürlich auftritt, wenn man viele andere Menschen zu begraben hat, sondern dann kommt in besonderer Weise noch dazu natürlich, wenn der Tod in die eigene Familie hineintritt, und Kinder zu verlieren ist immer etwas Schlimmes. Auch vor 400 Jahren ist das so, auch wenn die Menschen damals mit dem Tod in ganz anderer Weise umgehen, als wir das heute machen. Aber trotzdem kann man sich natürlich vorstellen, dass das eine hohe Belastung gewesen ist.
Er selbst wird auch nur 52 Jahre alt und stirbt also im Jahr 1642. Das ist der 30-jährige Krieg noch nicht zu Ende. Der ist also noch mitten im Toben, ja. Und da wird er aus dem Leben förmlich gerissen. Herr Dr. Lutscheid, wir müssen, wenn wir Johann Matthäus Meyfort behandeln, natürlich auf seine Schriften gegen die Hexenverfolgung eingehen. Das war zu seiner Zeit sicherlich ein mutiger Schritt, den er gegangen ist. Vielleicht können Sie ein bisschen näher im Detail erläutern, was in seiner Schrift dazu verfasst worden ist.
Das Phänomen der Hexenverfolgung als solches müssten wir ja vielleicht ansprechen. Etwas, was man möglicherweise mit dem Mittelalter verbinden würde, aber das ist gar nicht der Fall, sondern die Hochzeit der Hexenverfolgung sind das 16. und das 17. Jahrhundert. Und man kann es sogar noch ein Stück weiter zuspitzen. Die Hauptgebiete solcher Hexenverfolgungen sind protestantische Gebiete, also gar nicht so sehr die katholischen Territorien. Da hat es das auch gegeben und an einigen Stellen auch mit entsprechenden Auswüchsen. Aber erstaunlicherweise sind es insbesondere die protestantischen Territorien, in denen so etwas vorfällt. Hier in der Umgebung von Erfurt ein ganz prominentes Beispiel: das Herzogtum Sachsen-Gotha hat sich in unrühmlicher Weise hervorgetan im 17. Jahrhundert mit einer Unzahl von Hexenverfolgungen und Hexenprozessen. Immerhin in einem Land, wo ein Fürst regierte, ein Herzog regierte, der den Beinamen der Fromme trug. Also das ist ein Phänomen der frühen Neuzeit. Das Ganze hat eine Grundlage im sogenannten Hexenhammer, einer Schrift, die 1486 gedruckt worden ist. Lateinische Titel ist Malleus Maleficarum. Sie hat zwei Verfasser, Heinrich Kramer und Jakob Sprenger. Und das ist gewissermaßen ein Anleitungsbuch für das Aufspüren von Hexen, für den Nachweis, wie eine Hexe aussieht, wie die sich verhält und was man tun muss, um dieser Hexen loszuwerden. Das Ganze ist häufig unter Berufung auf eine Bibelstelle ins Werk gesetzt worden. Bei Mose kann man lesen, in der, so hat Luther das übersetzt, die Zauberinnen, also die Zauberinnen, sollt du nicht leben lassen. Und das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt dann für diese schrecklichen Ereignisse. Hexenverfolgung basiert auf Denunziation. Also irgendjemand sagt, meine Kuh ist erkrankt und ich glaube, die Nachbarin, die Frau, die hat einen bösen Blick und das ist eine Hexe. Dann wird die Frau angezeigt, sie wird entsprechend verhört. Wenn sie nicht gestehen will, werden ihr zunächst die Instrumente gezeigt. Das bedeutet also, man zeigt ihr die Folterinstrumente und macht ihr damit klar, was ihr bevorsteht, wenn sie nicht gesteht. Wenn sie also hartnäckig bleibt, dass sie keine Hexe ist, dann werden diese Folterinstrumente auch angewandt. Und das führt in aller Regel dazu, dass man dann gesteht und sagt, ich bin eine Hexe, weil man einfach möchte, dass das aufhört. Man kann diesen Prozess noch ein bisschen abkürzen oder beschleunigen, wenn man dann gleich noch sagt, welche drei anderen Frauen im Dorf auch Hexen sind. Und das ist sozusagen wie ein Schneeballprinzip. So ist diese Katastrophe der Hexenverfolgung über Europa gekommen sozusagen, weil man, um sich selbst zu schützen, dann immer wieder andere denunziert. Und für die sogenannten Hexen enden diese Prozesse natürlich mit dem Tod. Also das ist völlig klar. Im Notfall wird nochmal eine Probe gemacht, ob das dann wirklich eine Hexe ist. Also man fesselt die Frauen an Händen und Füßen, wirft sie ins Wasser. Wenn sie oben bleiben, ist klar, sie sind eine Hexe auf jeden Fall. Und dann geht's auf den Scheiterhaufen.
Nicht zu vergessen aber, dass da auch so ökonomische Gründe dahinter sind, dass man also reiche Frauen oder Frauen mit Besitz auf diese Art und Weise von ihrem Besitz getrennt hat, den sich dann andere einverleibt haben.
Also das kommt natürlich auch vor. Es gibt also auch ganz unschöne Motive, die außerdem noch dahinter stecken. Das ist völlig klar. Eine große Rolle spielt aber auch die Angst. Also es ist besser, man denunziert eine Frau, damit man in dem Ruf steht. Also man selbst kann gar keine Hexe sein, oder es betrifft zum Teil auch Männer, man kann kein Hexer sein, wenn man diejenigen identifiziert in seinem Umfeld, von denen man meint, das sind Hexen. Zu Maifahrt. Man muss erst mal vorausschicken, und das überrascht vielleicht ein bisschen, Maifahrt hat nicht bestritten, dass es Hexen gibt. Für den protestantischen Geistlichen Maifahrt ist völlig klar, natürlich gibt es Hexen. Was Maifahrt angeprangert hat und wogegen er in seiner Schrift anschreibt, ist die Praxis dieser Hexenprozesse. Maifahrt sieht in den Hexen, also wir müssen das immer in Anführungszeichen denken sozusagen, ja, also Maifahrt sieht in den Hexen den Menschen. Und deswegen kann er nicht damit leben, wie diese Prozesse geführt werden, durch Bedrohung, durch Folter, durch erzwungene Geständnisse, durch Quälerei im Grunde genommen. Das ist also sein Anliegen zu sagen, ich sehe ein, diese Prozesse müssen geführt werden, aber das muss sozusagen nach Recht und Gesetz gehen. Wir würden heute vielleicht sagen, die Würde des Menschen muss geachtet werden. Es muss ein faires Verfahren geben. Es muss möglich sein, sich zu verteidigen auch. Diese Möglichkeit hatten die Frauen ja nicht. Und es muss diese ganze Brutalität aus diesen Hexenprozessen heraus. Und das ist sein Anliegen. Und das war ein mutiges Vorgehen, weil sich Maifahrt damit natürlich gegen eine Praxis stellt, die sowohl von der weltlichen als auch von der kirchlichen Obrigkeit sanktioniert war. Und da macht man sich natürlich keine Freunde, wenn man sagt, also wie ihr da vorgeht, das ist überhaupt nicht in Einklang zu bringen mit einem christlichen Menschenbild. Und noch mutiger ist es, dass Meyfort diese Schrift unter seinem Namen erscheinen lässt. Es hat wenige Jahre zuvor eine vergleichbare Schrift gewesen, die Cautio Criminalis, die ist anonym erschienen und man hat 100 Jahre etwa nicht gewusst, wer der Verfasser war. Das war ein Jesuit, Friedrich von Spee. Der hat das also nicht gewagt, den Namen auf das Titelblatt zu setzen. Meyfort erlaubt sich das. Er hat ein bisschen natürlich auch taktiert. Das Buch ist in Erfurt gedruckt und in Schleusingen, von Schleusingen aus dann vertrieben worden. In Erfurt unterlag er nicht der sächsischen Zensur, die das verboten hätte. Insofern konnte das Buch hier gedruckt werden und erscheinen. Das wäre an anderen Orten nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz ist das ein mutiger Schritt, denn Meyfort stellt sich damit natürlich oder setzt sich damit der Gefahr aus, entsprechend belangt zu werden.
Und er richtet sich ja in seiner Schrift auch an die Fürsten, an die Herrscher, die also das Ganze auch dulden. Ich habe also folgendes Zitat gefunden, vielleicht können Sie das bestätigen. Ist denn der Leib des Menschen so ein schlechtes Geschöpf, etwa wie ein Saustall oder Schafhürde oder Strohhütten, dass er ohne Bedenken leichtlich zu verstören und ihr dazu raten dürftet? Also er möchte quasi, dass der Mensch in der Hexe gesehen wird und dass sie auch so behandelt wird wie ein Mensch und nicht etwa wie hier, wie andeutet, ein Saustall, in dem man da rumhantieren kann nach Belieben. Das ist so seine Auffassung.
Ja, das ist Meyfort ganz wichtig und er ist auch der Erste, soweit man das sehen kann, der den menschlichen Leib in dieser Weise ernst nimmt und darauf auf seine Unversehrtheit dringt. Ja, da ist er schon ein Vorreiter in dieser Zeit. Und Sie haben völlig zu Recht gesagt, natürlich spricht Meyfort nicht nur die an, die ganz praktisch vor Ort verantwortlich sind, nämlich die Hexenrichter und die Aufseher in den Gefängnissen und die Folterknechte und so weiter, die natürlich auch. Aber die Schrift richtet sich an erster Stelle, so geht der Titel ja los, christliche Erinnerung an gewaltige Regenten. Und an zweiter Stelle werden die Prädikanten, also die Pfarrer, angesprochen, also die weltliche und die kirchliche Obrigkeit. Und denen wird die Verantwortung zugeschoben, ganz klar. Ja, nicht die Ausführenden sind es, die da in der Kritik stehen an erster Stelle, sondern natürlich die, die so etwas anordnen und dulden. Und denen sagt Meyfort auch, geht mal in die Gefängnisse und guckt euch mal an, was mit den Menschen passiert. Dann würdet ihr vielleicht anders denken über diese Sache.
Nun wird diese Schrift veröffentlicht und ich habe aber bei meinen Recherchen gefunden folgenden Satz: Allerdings wagte bis 1703 kein Verlag mehr, eine weitere Auflage zu drucken. Wie ist denn das zu erklären?
Auch auf Seiten der Verleger und der Buchdrucker gehört natürlich Mut dazu, wenn man ein Werk in die Öffentlichkeit bringt, von dem klar ist, dass es sich kritisch an die Obrigkeiten richtet. Und wir müssen ja auch bedenken, die Auffassung, die Meyfort äußert in diesem Werk, ist ja nicht allgemeingut. Also es ist in dieser Zeit, so wie für ihn auch, selbstverständlich, dass es Hexen gibt. Und die meisten Menschen nehmen auch keinen Anstoß an der Praxis dieser Hexenprozesse. Natürlich gibt es immer Menschen, die über solche Dinge nachdenken, aber
im Wesentlichen geht es darum, Hauptsache es betrifft mich nicht.
Genau, so. Also Hauptsache ich bin nicht dabei. Ja, ja. Wie gesagt, für die Verleger ist das ja auch ein Risiko, das ist ein wirtschaftliches Risiko auch, wenn man sie dafür belangt vielleicht, dass sie solche Schriften in die Öffentlichkeit bringen. Und von daher sind das singuläre Fälle sozusagen, Friedrich von Spee und Johann Matthäus Meyfort mit ihrer Kampfansage gegen diese Hexenprozesse. Der nächste Schritt ist dann erst der große Leipziger Philosoph Christian Thomasius, der dann nicht nur die Hexenprozesse kritisiert, sondern also sagt, also jetzt müssen wir mal aufhören mit dem Unsinn, also Hexen gibt es nicht. Aber auch im 18. Jahrhundert werden in Deutschland noch Hexen verbrannt, bis in die Aufklärungszeit hinein.
Nun ändert sich das, also meine Aussage war ja, bis 1703 wagt es kein Verlag mehr, eine weitere Auflage zu drucken. Was ändert sich denn 1703? In Erfurt habe ich gefunden, Stunden, da kommt der Beuneburg als Stadtherr oder als Stadthalter der Mainzer Herrschaft hierher und der also insgesamt ein bisschen eine loyalere Art hat, hier zu regieren. Ist es sein Anwesen oder seine Anwesenheit hier in Erfurt, die dafür sorgt, dass da vielleicht dann doch einige Verlage mehr sich dieser Schrift zuwenden?
Also welchen Anteil er daran hat persönlich, das kann ich nicht beurteilen. Sie mögen recht haben darin, dass sich das Klima allgemein vielleicht verändert. Wir sind ja auch an der Schwelle zum Aufklärungsjahrhundert. Das Denken ist 100 Jahre fortgeschritten seit den Schriften von Spee und Mayfahrt. Und allmählich ändern sich die Ansichten über solche Dinge. Das klingt im 18. Jahrhundert aus, auch wenn ich gesagt habe, dass immer noch Hexen verbrannt werden, aber das lässt nach. Und insofern kann man sich vorstellen, dass einfach aufgeklärtes Denken, also das hinter die Autoritäten schauen und die über Jahrhunderte tradierten Meinungen und Denkansätze in Frage stellen, dass das dazu führt, dass man dann auch diese Schriften wieder auflegt.
Das Kapitel Hexenverfolgung schließen wir ab mit dem Titel Hexen 1x1 von Konstantin Wecker und dem Lied der Gregorians Clocks.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Der Komponist Johann Matthäus Mayfahrt ist mit einigen Liedern auch heute noch in deutschen Gesangbüchern der Kirchen zu finden. Über sein musikalisches Schaffen informiert Dr. Michael Lutscheid von der Augustinerbibliothek hier in Erfurt.
Herr Lutscheid, jetzt müssen wir natürlich noch auf die künstlerische Arbeit von Johannes Mayfahrt eingehen. Er hat ein Lied geschrieben, das also auch heute noch in den Gesangbüchern der evangelischen Kirche vorhanden ist und das also da auch gesungen wird. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, ja, ist der Titel. Und schreibt Mayfahrt diesen Text zu, im Jahr 1626 hat er ihn geschrieben. Warum Jerusalem? Vielleicht müssen wir das den Hörerinnen und Hörern erklären. Welche Bedeutung hatte Jerusalem in der damaligen Glaubensvorstellung der Protestanten?
Ja, also dieses Lied ist, Sie haben es schon gesagt, 1626 entstanden in der Coburger Zeit von Mayfahrt, als er als Lehrer, als Professor und Rektor am Coburger Akademischen Gymnasium gewirkt hat. Und er hat auch dort natürlich schon als Pfarrer gepredigt in den Kirchen. Und es ist damals eine Sammlung von Predigten unter dem Titel Tuba Novissima, mit dem deutschen Untertitel Das ist von den vier letzten Dingen veröffentlicht worden. Und innerhalb dieser Predigtsammlung erscheint dann dieses Lied Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Jerusalem ist ein Zentralort für die Christenheit, für die lutherischen Christen natürlich auch. Und das Jerusalem, das Mayfahrt in diesem Liedtext anspricht, ist das himmlische Jerusalem, also die jenseitige Stadt, in die man nach dem Tod und die Aufnahme ins Jenseits zu gelangen hofft. Und insofern, wenn man auf diesen Text schaut, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, dann ist ganz klar, das ist ein Sterbelied. Also das ist etwas, was unmittelbar im Angesicht des Todes, des bevorstehenden Todes sozusagen gesprochen wird und der Hoffnung Ausdruck verleiht, dass man in Bälde in dieses himmlische Jerusalem gelangen wird. Vielleicht können wir mal ein Stück aus dem Text lesen, um so ein bisschen zu hören, wie Mayfahrt schreibt. Ich lese vielleicht mal die erste und die dritte Strophe. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, wär ich in dir. Mein sehnlich Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Tale, weit über blache Feld, schwingt es sich über alle und eilt aus dieser Welt. O schöner Tag und noch viel schönste Stund, wenn wirst du kommen schier, da ich mit Lust, mit Freuden freien Mund die Seele geb von mir. In Gottes treue Hände zum Auserwählten fand, dass sie mit Heil anlände bei jenem Vaterland. Und so weiter. Das Lied hat insgesamt 8 Strophen und ist also ein, also wenn man das hört, wenn man den Duktus hört, ist ein freudiges Lied, ja, obwohl es in der Situation des Sterbens sozusagen in diese Situation hineinspricht. Aber das ist das Verhältnis oder der Umgang, den die Menschen in dieser Zeit aus ihrem christlichen Verständnis heraus mit dem Tod haben. Das Leben in dieser Welt ist ja nur eine Durchgangsstation. Mhm. Die Welt wird beschrieben als ein irdisches Jammertal. Hier ist Angst und Not und Leid. Und die Vorstellung ist natürlich, wenn man ins Jenseits gelangt, dann wird man ein freudiges Leben und ein besseres Leben führen können. Und deswegen ist die Stimmung eigentlich freudig im Angesicht des Todes.
Man könnte vielleicht so sagen, das ist eine Art beginnender Trauerbewältigung, die mit dem Lied eingeleitet wird.
Das könnte man vielleicht so sagen, wobei Trauer hier eigentlich gar nicht vorkommt. Mhm. Also der Tod ist gar nicht so sehr Anlass für Trauer, die gibt es natürlich auch, aber in aller Regel überwiegen die positiven, wenn man das mal so sagen will, positiven Aspekte und eben einfach die Vorstellung, ich kann dieses jammervolle Leben hier verlassen und komme in ganz neue Umstände hinein und das wird ein sehr schönes Leben sein. Das ist ja die Vorstellung des Paradieses, ja, und die Nähe, in der Nähe Gottes zu sein, und von daher ist man da ganz anders drauf eingestellt. Natürlich wird der Tod beklagt, ja, aber die sozusagen die das Dahingehen wird als ein freudiges Ereignis eigentlich erlebt.
Herr Dr. Lutschreit, jetzt haben wir ganz viel zu Johann Matthäus Mayfahrt gesagt. Vielleicht können Sie noch mal kurz in 2-3 Sätzen zusammenfassen, worin die Leistung dieses Thüringer Pfarrers, dieses Thüringer Pädagogen oder Wissenschaftlers im Wesentlichen bestand.
Also, wenn wir mal auf die Erfurter Jahre blicken, die uns ja in besonderer Weise interessieren, und das ist so ein knappes Jahrzehnt von 1633 bis 1642, dann kann man zum einen sehen, in welch verantwortungsvoller Weise Mayfahrt gewirkt hat im akademischen und im kirchlichen Bereich. Zunächst also kommt er ja hierher, um eine Professur an der Lutherisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt zu übernehmen, die die Schweden einrichten oder begünstigt haben. Und er übernimmt dann auch schnell Verantwortung, indem er als zum Dekan gewählt wird dieser Fakultät. Nachdem diese Episode einer eigenen Fakultät für die Lutherischen hier in der Stadt 1635 schon wieder vorüber ist, geht er in den Pfarrdienst. Er wird Pfarrer der Predigergemeinde und dann eben auch leitender Geistlicher. Und er hat in diesen Jahren vor allen Dingen als Seelsorger eine hohe Verantwortung getragen in der Zeit des Großen Krieges, zu dem dann in den 1630er Jahren hier in Erfurt noch die Pest hinzukommt. Da sind die Menschen natürlich in besonderer Weise auf Zuspruch und Trost, seelsorgerliche Begleitung angewiesen. Und man weiß von Mayfahrt, dass er das mit großem Ernst wahrgenommen hat, diese Aufgaben. Wenn wir auf das Werk blicken, das er hinterlassen hat, dann ist es zum einen auch im geistlichen Bereich das gedruckte Predigtwerk, das in dem Bereich der Erbauungsliteratur eingeordnet werden kann. Das bedeutet also Schriften, die dem Menschen ermöglichen, geistlichen Zuspruch zu gewinnen, geistlichen Trost zu gewinnen, auch Anleitung für ihr Leben. Da geht es um Buße, um Umkehr. Das hat Mayfahrt in im mündlichen Vortrag, in den Predigten den Menschen gesagt und er hat es dann entsprechend drucken lassen. Und zum Zweiten sind es die großen kulturkritischen Werke. Zum einen das Buch über die Hexenprozesse, von dem haben wir schon gesprochen. Zum anderen sieht Mayfort aus seiner Praxis heraus auch, was mit den Universitäten und mit den Schulen im Reich los ist. Der Krieg hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass eine gewisse Verwilderung der Sitten auch im akademischen Bereich eingetreten hat. Mayfort beobachtet, dass bei den Studenten eine Verrohung sozusagen und vor allen Dingen ein Phänomen, das Penalismus genannt wird. Das bedeutet also, die jungen Leute, die zur Universität kommen, in ihr erstes Semester gehen, werden von den älteren Semestern gewissermaßen versklavt. Die werden gezwungen, die älteren Studenten zu bedienen und ihnen das Leben schön zu machen. Und sie werden gegebenenfalls auch zum Dank dafür noch gequält, auch körperlich gequält. Und das sind Zustände, gegen die Mayfort auch angeschrieben hat. Es ging ihm also auch um gesellschaftliche Fragen, um das Zusammenleben der Menschen. Und in dieser Weise hat er eine ganz breite Wirkung entfaltet. Und er hat sich nicht gescheut, immer auch die Autoritäten anzusprechen und denen zu sagen, also ihr müsst dafür sorgen, dass sich diese Zustände ändern.
Bibliotheksdialog im Augustinerkloster. Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt von Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Wir haben jetzt noch Gelegenheit, hier in ein paar Bücher hineinzuschauen. Sie hatten ja davon gesprochen, dass er ein umfangreiches Werk hinterlassen hat und einige der Bücher, die hier schon zum Teil im recht abgegriffenen Zustand erscheinen, das heißt, die sind auch oft benutzt worden.
Also davon kann man durchaus ausgehen, dass die Leser vergangener Jahrhunderte mit diesen Büchern umgegangen sind. Vielleicht kann man auch noch darauf hinweisen, wenn wir jetzt auf das Werk nochmal gucken. Mayfort hat als Schriftsteller mit lateinischen Schriften begonnen. Das ist gang und gäbe in dieser Zeit und er ist dann allmählich zum Schreiben in der deutschen Sprache übergegangen. Und ein wichtiges Buch auf diesem Weg ist auch die Deutsche Rhetorik Redekunst 1634. Die ist jetzt hier nicht im Original, sondern in einem Nachdruck, in einem Faksimile, also eine Anleitung, wie man in der deutschen Sprache sich vernünftig ausdrückt. Und die Schulen und die Universitäten brauchten ja solche Anleitungen, weil dort ein Teil des Unterrichtsstoffes im mündlichen Vortrag und vor allen Dingen auch in Disputationen vermittelt wurde. Und dafür Regeln an die Hand zu geben, hat sich Mayfort mit dieser Rhetorik bemüht.
Sind das Regeln, die man heute noch befolgen kann oder sollte oder die irgendwo in anderen Lehrprogrammen heute noch Einzug erhalten haben?
Also ich würde mal sagen, in veränderter Form, aber Rhetorik wird ja auch heute gelehrt, wenn man das in der ernsthaften Form betreibt und nicht nur so, dass man lernt, wie man einen Kunden vielleicht am geschicktesten über den Tisch zieht mit rhetorischen Mitteln, sondern Redekunst ist natürlich etwas, was auch heute von Bedeutung ist, vielleicht aber viel zu wenig gepflegt wird. Also das wäre vielleicht gut, wenn das an den Universitäten stärker wieder gelehrt würde. In Deutschland gibt es dafür, wenn ich das richtig sehe, nur einen Lehrstuhl in Tübingen. Ansonsten wird das als Fach sozusagen nicht betrieben, aber vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, ob das ganz sinnvoll wäre, so etwas zu tun.
Gehörte damals zu den 7 freien Künsten und war in der Artistenfakultät eines der wichtigsten Fächer, ne? Überhaupt. Also, Lesen, Schreiben und Rhetorik und Diskutieren quasi, das war das A und O.
Dann sind das 3 Bände aus diesem Werk, wo Mayfort also Reden zusammengestellt hat. Maleficium Oratorium heißt das Ganze in 3 Bänden. Das ist also eine Mustersammlung, könnte man vielleicht sagen, unter bestimmten thematischen Stichworten. Hat Mayfort Reden aus der Zeit etwa zwischen 1550 und seiner eigenen Lebenszeit gesammelt und zusammengestellt. Also Oft hat man das, oder häufiger war es in dieser Zeit, dass man antike Reden gesammelt hat, Cicero beispielsweise. Meyfert nimmt Beispiele aus seiner eigenen Gegenwart oder aus seiner Zeit. Das ist das Besondere an dieser Sammlung.
Das war der Bibliotheksdialog für heute zum Thema Johann Matthäus Meyfert. Wir hören uns wieder am 19. April, dann mit dem Erfurter Pädagogen Nikolaus Stenger. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, sagt Richard Schäfer.